Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Darum geht es dieses Jahr. Ich habe 2 Predigten schon darüber gehalten. Aus Psalm 73 war einmal der Hauptpunkt und einmal, was ist eigentlich dieses Glück? Heute geht es um die Frage, wie können wir denn Gott eigentlich nahe sein? Wie können wir Gott nahe sein? Viele Leute denken, ja, das ist so ein mystisches Erlebnis, die Nähe Gottes. Und manche haben das und manche stehen daneben und denken immer, ich erlebe das nicht und mich trifft das nicht und irgendwie bin ich außen vor und ich habe nicht so ein Erlebnis und ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen oder mir nicht so ganz vorstellen. Ich möchte heute zu diesem Thema einen Mann und eine Frau aus dem Neuen Testament anschauen und es kombinieren mit einem Vers aus der Bergpredigt, wo es auch darum geht, Gott zu schauen, weil Gott zu schauen, das ist ja auch ihm nahe zu sein. Und ich lese aus Lukas 2, Vers 22 bis 38. Und als die Tage der Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn, also Maria und Josef, ihn, Jesus, nach Jerusalem, um ihm dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn steht, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden vom Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es der Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie ihn geheiratet hatte, und war nun eine Witwe, an die 84 Jahre alt. Sie wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und der Vers aus der Bergpredigt heißt, selig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Von Simeon und Hanna wird berichtet, dass sie den Herrn gesehen haben, dass sie Gott erkannt haben. Also werden sie wohl ein Mann und eine Frau mit einem reinen Herzen gewesen sein. Was macht sie aus? Was macht dieses reine Herz aus? Was bedeutet es, ein reines Herz zu haben? Auf alle Fälle erfahren wir, dass sie lange gewartet haben. Ein Leben lang haben sie gewartet auf den Trost Israels. Sie haben nicht aufgegeben. Sie haben geahnt, dass es noch mehr gibt. dass es nicht das Letzte ist, was sie von Gott wissen. Dass es noch nicht das Ende ist, weder ihre Weisheit noch das, was in der Heilsgeschichte geschehen ist. Dass es noch mehr gibt als das Vorfindliche, dass es noch mehr Trost gibt, noch mehr Heil für alle Völker und für das Volk Israel. Ein reines Herz scheint ein wartendes Herz zu sein, eins, das hofft, eins, das harrt auf das, was von Gott kommen soll. Zu mir in diese Welt ein Herz, was nicht aufgibt. Ein Herz, das der Verheißungen traut, den Verheißungen traut, auch wenn sie auszubleiben scheinen, auch wenn sie lange nicht erfüllt werden. Ab wann habe ich so ein Herz? Oder anders gefragt, was war vor dem reinen Herzen? Es ist im Laufe des Lebens geworden. Im Prozess des Reinigens. Nach einer Geburt war in biblischer Zeit oder noch lange danach auch eine Zeit der Reinigung vorgeschrieben. Und die wiedererlangte Reinheit wurde dann im Tempel gefeiert und bestätigt. Genau an diesem Tag der Reinigung darf Simeon Gott schauen. Am Tag der Reinheit. Wie bekommen wir ein gereinigtes Herz? Durch Vergebung zum Beispiel. Oder dadurch, dass wir ihn an unsere innersten Gedanken und Gefühle ranlassen. Dadurch, dass wir die Prozesse zulassen, die Gott mit uns geht, durch alle Schwierigkeiten und Herausforderungen unseres Lebens. Solange wir in dieser Welt leben, brauchen wir immer wieder diese Reinigung, diese Bereitschaft, unsere Herzen wandeln zu lassen, reinigen zu lassen. Es läuft so viel in unser Herz hinein, was es verhärtet, eng macht, berechnend und blind. Wir brauchen auch immer wieder Reinigung von falschen Gottesvorstellungen. Gottesvorstellungen, die Wunden des Lebens in uns geschlagen haben. Wie leicht übertragen wir Erfahrungen von Eltern und anderen Autoritätspersonen auf Gott? Ein reines Herz scheint nicht konservierbar zu sein. Denn gerade seine Reinheit macht es, dass es sich nicht scheut vor Verunreinigung, dass es keine Angst hat vor dem Leben, vor den Verwicklungen des Lebens, vor den Kontakten aller Art, vor dem Potenzial, schuldig zu werden. Ein reines Herz bewahrt sich nicht. Es ist nicht ständig mit seiner Reinigung und seiner Reinheit beschäftigt, sondern immer abhängig von der Reinigung Gottes. Von Simeon erfahren wir auch, dass er den Heiligen Geist beherbergt. Er führt ihn in Klarheit und Wahrheit. Er gibt ihm eine klare Sicht über sich selbst und über das Leben und den Zustand dieser Welt. Und er bewirkt es, dass er genau an diesem Tag zu dieser Stunde in den Tempel geht. Simeon ist sensibel für diese Stimme des Heiligen Geistes. Er vertraut dem Reden des Heiligen Geistes. Er ist gehorsam und er geht. Was kann ein reines Herz physiologisch bewirken? Ein reines Herz lässt sehen. Es gibt so interessante organische Verbindungen in der Bibel. Hier werden Leitungen gelegt von einem Organ zum anderen. Das Herz ist nach biblischem Verständnis das Zentrum des Denkens, Entscheidens, Erinnerns. Hier formulieren sich meine Absichten. Hier werden meine Taten entwickelt. Und wenn dieses Innenzentrum klar ist, werden meine Augen klar. Es gibt so eine Herz-Augen-Leitung. Gott wird sichtbar, wenn diese Herz-Augen-Leitung klar ist. Dann sehen wir ihn auch im Hungernden, im Nackten und im Gefangenen. Ein Mensch, dessen Herz gereinigt ist und dessen Augen infolgedessen klar sind, sehen Gott da, wo wir ihn nicht vermuten würden. So zum Beispiel, wie beschrieben in dem Gleichnis vom großen Weltgericht, Matthäus 25, wo Jesus sagt, dass er in den Hungernden, in den Kranken, in den Gefangenen, in den Nackten war. Und sie fragen ihn, wir haben dich doch nicht gesehen. Oder er sagt eben, ihr habt mich gespeist, ihr habt mich, ihr habt mir zu trinken gegeben, ihr habt mich besucht. Und dann fragen sie, ja, wo warst du denn? Wir haben das nicht gemerkt. Und den anderen sagt ihr, ihr habt mich besucht, ihr habt mir zu essen gegeben und so weiter. Ja, wir haben das auch nicht bemerkt. Doch, ich war da in den Kranken, in den Hungernden, in den Durstenden, in den Gefangenen und Nackten. Simeon und Hanna sehen das kleine Kind und wissen, dass sie in ihm das Heil der Welt sehen. Sie sehen im Kleinen, im völlig Unscheinbaren den großen Gott. Wie verändert mein Herz meine Blicke, das, was ich sehe? Es ist spannend, dieser Herz-Augenleitung in unserem Leben mal konkret nachzugehen. Wenn ich mit Herzensaugen sehe, dann, wie spreche ich dann weiter? Wie verändert sich meine Sicht auf die Welt oder auf Menschen, auf meine Umgebung? Kennt ihr das auch, dass ihr plötzlich anders seht, wenn da eine Reinigung geschehen ist? Wenn der Zorn zum Beispiel weg ist, der vorher war, wenn die Schuld vergeben ist, wenn der Groll weg ist, die Anklage, wenn ein Konflikt gelöst ist, wenn ihr mit einem Menschen gesprochen habt, über dessen blöde E-Mail ihr euch gerade noch aufgeregt habt. Plötzlich ist da etwas geklärt, etwas klar und wir sehen die Welt und die betreffenden Menschen wieder mit anderen Augen. Wie könnte man dieses reine Herz mathematisch betrachten? Ein reines Herz ist ein Ganzes, das Gegenteil von doppelt und geteilt. Doppelmoral, Doppelzüngigkeit, zwei Gesichter haben, gespalten sein, zwiespältig, geteilt. Das ist nicht ein reines Herz, sondern Einheit. Von Reden, Denken, Tun. Man weiß, wo man dran ist. Man kann sich auf einen Menschen mit einem reinen Herzen verlassen. Er macht uns nichts vor. Er ist ehrlich, authentisch, echt, einfältig, eben nicht doppelt. Keine zwei Gesichter. Aber auch nicht geteilt, mal hier und mal dort, sich nicht entscheiden können, sich nicht festlegen können. Nein, ganz, ganz, ganz lasse ich mich ein auf Gott. Ganz folge ich ihm nach, ganz will ich ihm vertrauen mit allem, was ich bin und habe. Nicht doppelt und nicht geteilt, sondern ganz. Simeon spricht seine Gedanken mutig aus. Hier ist der Heiland, gesetzt zu einem Zeichen, dem widersprochen werden wird. Das hören nicht alle gerne. Er nimmt das Kind in seine Arme, er nimmt den Heiland zu sich. Er lässt ihn sehr, sehr nah an sich herankommen. In Simeon fallen Denken, Reden und Tun zusammen. Und Hanna hat sich nicht beirren lassen über all die Jahre. Sie hat einfach Gott gedient, Jahr für Jahr, Tag für Tag, in der Zeit ihrer langen, langen Witwenschaft. Treu, konstant, ehrlich, ohne Hintergedanken. Welchen Aggregatzustand hat ein reines Herz? Ich denke, eher feucht als trocken und eher weich als hart. Was kann ein feuchtes Herz? Es kann Tränen hervorbringen und Tränen ansammeln. Es kann sich erschüttern lassen von der Not eines anderen und weint über eigenes und fremdes Unrecht. Es kann mitweinen, mitleiden, mithoffen, so wie Simeon das Heil für diese Welt, für die vielen im Dunkel Lebenden. Er sehnte das Heil von ganzem Herzen, nicht nur für sich. Der Trost des ganzen Volkes lag ihm am Herzen. Er hat über die Grenzen seines Lebens und des Landes hinausgesehen in alle Richtungen, grenzsprengend. Und ein weiches Herz? Es bleibt nicht kalt. Es ist nicht verhärtet. Es lässt sich treffen, bleibt offen, auch nach Enttäuschungen. Wenn wir die Konkordanz aufschlagen und nach dem Stichwort Herz suchen, Konkordanz ist so ein Stichwortregister biblischer Wörter, für die, die dieses Wort nicht kennen. Man kann, wenn man sich erinnert an ein Bibelwort und man weiß nicht, wo das steht, einfach nachschlagen und dann schauen, wo man diesen Satz findet. Und ich habe mir den Spaß gemacht, einmal bei Herz nachzuschauen. Und es waren 6 Spalten, sehr, sehr eng gedruckt, durch die ganze Bibel durch. Und ich habe mir einmal die Mühe gemacht, zu schauen, von welchen Herzzuständen wir außerdem noch lesen und was sie bewirken. Der König von Tyrus hatte ein stolzes Herz. Hesekiel 28. Er war sehr reich und hielt sich für Gott und dachte, dass er Gott nicht braucht, weil er ja selber Gott ist. Aber es bekommt ihm nicht gut. Gott schützt ihn nicht vor den Feinden und er kann nicht auf die Hilfe Gottes hoffen, denn er braucht ihn ja nicht. Sein Herz ist stolz. Es gibt das trotzige, verstockte, verhärtete Herz. Der Pharao hatte so ein verstocktes Herz. 2. Mose 4. Er ließ das Volk Israel nicht ziehen und er musste es dann schließlich gehen lassen, als es an seine Erstgeburt ging. Aber auch viele, die Jesus zuhörten, hatten ein verstocktes Herz. Jesus sagt, sie hören und hören doch nicht. Hören und hören doch nicht. Sie hören es mit ihren Ohren, aber sie verstehen es nicht in ihrem Herzen. Sie sind nicht betroffen. Es dringt nicht durch. Auch die Jünger sind manchmal verstockt. Auch von ihnen wird gesagt, dass sie ein verstocktes Herz haben. Markus 6 und 8 zum Beispiel. Und verstehen Jesus nicht. Und sogar nach der Auferstehung sind manche verstockt, Markus 16, denn sie glauben denen nicht, die sagen, er lebt und wir sind ihnen begegnet. Wir sind ihm begegnet. Sie sind verstockt. All diese Zustände unseres Herzens verschließen uns die Nähe und das Erkennen Gottes. Wenn wir ein hartes, stolzes, verstocktes Herz haben, können wir ihm nicht nahe sein, können wir ihn nicht erkennen. Aber es gibt diese große Verheißung, die wir in Hanna und Simeon schon erfüllt gesehen haben, Hesekiel 36 und Jeremia 31, Gott selbst will ein neues Herz in unser Herz geben. Er will das steinerne Herz herausnehmen aus unserer Brust und uns ein fleischernes geben, ein weiches, ein neues. Und dieses neue Herz erkennt, das ist auch die Verheißung in Jeremia 31, wenn wir dieses neue Herz haben, werden wir erkennen. Und es wird ein Herz sein, was Gott lieben kann, von ganzem Herzen, einfältig, echt, ganz. So lädt er uns ein, auf unsere Herzen zu achten. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserem Leben generell. Wenn wir den Eindruck haben, dass wir Gott nicht nahe sein können, wenn wir ihn nicht hören, wenn wir ihn nicht erkennen, könnten wir uns einmal fragen, wie ist der Zustand unseres Herzens? Was hat unser Herz alles verschlossen? Was hat unser Herz hart gemacht? Wo ist es verletzt und hat dann dicht gemacht? Wo hat uns irgendwas nicht gepasst und dann haben wir dicht gemacht? So nach dem Satz, das soll mir nie mehr passieren. Einmal ist die Frage, ob es uns dann nie mehr passiert. Und zweitens ist es ja schon so, wenn wir uns gegenüber verletzenden Erfahrungen schützen wollen, schützen wir uns auch oder schotten uns ab gegen die Liebe von Menschen und gegen die Liebe Gottes, durch das Erkennen Gottes. Lasst uns unser Herz weich halten, weich machen lassen. Achten wir auf unsere Herzen, dass wir das Heil der Welt sehen und nicht verpassen. Achten wir auf unsere Herzen, dass wir ihn sehen, und er verspricht uns, dass wir ihn in allem sehen und entdecken und erkennen können. Es ist eine Frage unseres Herzens. Denn selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Jesus, du kennst unsere Herzen. Du weißt, wo sie verstockt sind und hart geworden, weil wir Verletzung erlebt haben, hart, weil wir Ungerechtigkeit erlebt haben, hart, weil etwas in unserem Leben nicht so gelaufen ist, wie wir dachten und wie wir erhofft haben. Du kennst verstockte Herzen. Rebellische Herzen. Herzen, die nicht mehr weinen können. Herzen, die dich nicht ranlassen und sich dann noch beschweren, dich nicht zu sehen und nicht zu erkennen und dir nicht nahe sein zu können. Jesus, vergib. Vergib, wo wir unsere Herzen hart gemacht haben. Vergib, wo wir unsere Herzen verstockt haben. Bewusst oder unbewusst. Ich bitte dich auch, dass du an die unbewussten Anteile rangehst. Manches passiert ja so unbewusst. Herr, wir wollen unsere Herzen wieder öffnen für dich. Für dein Reden, für dein Wirken, für dein Handeln. Wir bitten dich für alle Doppelbödigkeit in unserem Leben. Und wir bitten dich um Vergebung. Und wir bringen dir alle Halbherzigkeit. Und auch dafür bitten wir dich um Vergebung. Gib uns ein neues Herz, ein fleischernes Herz, ein ganzes. Reinige uns, Herr. Amen.